Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Der Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume beschäftigt sich immer wieder mit zeitgeschichtlichen Themen, wie im preisgekrönten Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Er dreht aber auch Tatorte und Fernsehserien. Lars Kraume, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Für den Film Das schweigende Klassenzimmer, da haben Sie, habe ich gelesen, unter anderem in einem Dorf in Brandenburg gedreht, wo Sie sich damals gerade ein Wochenendhäuschen gebaut haben. Was für Kulissen haben Sie da mehr oder weniger zufällig entdeckt?
Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Tatsächlich kam diese Biografie von Dietrich Gaske, auf der Das schweigende Klassenzimmer beruht, 12 Jahre vorher zu mir. Und dann hat es aber ewig gedauert, bis daraus wirklich ein Filmprojekt wurde. Und parallel dazu haben meine Frau und ich, weil wir kleine Kinder haben, irgendwie geguckt, wie wir aus Land rauskommen und waren dann prompt genau in der Gegend gelandet, in der eigentlich die Geschichte spielte, nämlich in Storkow. Und weil Storkow aber nicht wirklich als Kulisse für einen historischen Film, wenn man nicht unendlich viel Geld hat, diente, weil das auch inzwischen sehr modern ist und saniert, sind wir dann nach Eisenhüttenstadt gegangen und haben es da gedreht, aber ganz in der Nähe. Und tatsächlich war das irgendwie eine merkwürdige Koinzidenz. Ich bin ja aus dem Westen, aus Hessen, und das jetzt ausgerechnet, so viele Kinofilme dreht man dann auch nicht, dass jetzt einer genau da spielt, wo ich quasi jetzt auch viele Nachbarn habe, die alle diese Geschichte, wenn sie älter sind, auch kannten. Das war irgendwie interessant.
Und Kulissen?
Kulissen haben wir tatsächlich die Brandenburger Seen dort genutzt und halt vor allem eben dieses spektakuläre Eisenhüttenstadt, das ich, wenn man es nicht kennt, hier in Berlin nur als Tagesausflug mal empfehlen kann. Das ist das, glaube ich, größte Flächendenkmal in Deutschland. Man kann da wirklich lange rumspazieren und kriegt einen Eindruck von dieser DDR-Architektur der späten 50er Jahre. Damals hieß es ja auch Stalinstadt. Das ist ein toller Tagesausflug.
Nächsten Montag zeigt das erste einen starken Film zum Thema Sterbehilfe. Er heißt Gott. Vielleicht haben Sie schon davon gehört. Das ist das jüngste Buch von Ferdinand von Schirach. Als Theaterstück ist das gerade an 14 deutschsprachigen Bühnen geplant. Und der Filmemacher Lars Kraume hat dieses Kammerspiel jetzt fürs Fernsehen adaptiert und umgesetzt. Was war dabei die größte Herausforderung?
Also das ist das zweite Mal, dass ich ein Theaterstück von Ferdinand von Schirach inszeniere. Das erste Terror, sein erstes Stück, habe ich auch schon verfilmt. Und das war die etwas größere Herausforderung, weil diese Stücke eben sehr reduziert sind, sehr minimalistisch, wie auch die Texte, der ganze Stil Schirachs ja eben sehr reduziert und auf den Punkt ist. Und hier wählt er eben diese Kammerspielsituation. Eigentlich sind es quasi Gerichtsdramen. Das erste war ja tatsächlich ein Gerichtsdrama, Terror. Das zweite jetzt, Gott, ist eigentlich eine außerordentliche Ethikratssitzung, die er aber in Wahrheit baut, schreibt wie ein Gerichtsdrama. Und so spielt es eben in einem Saal, wahrt die Einheit von Zeit und Raum. Es ist eben ein 90 Minuten, hört man einer Diskussion zu dem Thema Sterbehilfe. Und was man sich als Regisseur trauen muss, ist tatsächlich einfach sehr diesen Texten von Ferdinand von Schirach zu trauen und sie so zu machen, wie er sie sich ausgedacht hat. Wie gesagt, das war bei Terror noch so ein bisschen wagemutiger. Jetzt wusste ich schon, dass es gut funktioniert, denn sie bestehen wirklich aus nicht viel, diese Filme. Es sind einfach die Plädoyers, verschiedene Positionen, verschiedene Texte zu diesem Thema. Es gibt eine Grundsituation, ein älterer Mann, Herr Gärtner im Stück genannt, möchte nach dem Tod seiner Frau selber sterben und bittet sozusagen um Natrium-Pentobarbital, so heißt dieses Mittel, das man von Sterbehilfeorganisationen oder im Fall einer Sterbehilfe eigentlich verabreicht bekommt. Und bekommt es natürlich nicht und zieht jetzt mit seinem Anwalt vor den Ethikrat und will dieses Mittel ausgehändigt haben. Und das wird nun verhandelt. Man hört die Position der Ärztekammer, der Kirche, juristische Positionen werden verhandelt. Und diese Art von Reduktion auf diese Sachverhalte, und das muss man sich als Regisseur trauen, weil man natürlich immer denkt, okay, die Stücke haben keine Musik, es gibt keine Manipulation durch die Kamera, man muss das alles sehr sachlich und sehr nüchtern machen.
Bleiben wir noch kurz bei diesem Thema, das ist ein ganz aktuelles Thema, geht aus von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom vergangenen Februar. Was haben Sie selbst für eine Haltung dazu?
Also meine Haltung dazu hat sich im Laufe der Beschäftigung mit dem Stück von Schirach mehrfach geändert, weil ich wie alle Menschen, glaube ich, erstmal vor diesem Dilemma stehe. Und wie gesagt, da ist ein gesunder 78-jähriger Mann, der hat Kinder und Enkelkinder und gut, seine Frau ist gestorben, die er offenbar sehr geliebt hat, und jetzt möchte er selber nicht mehr leben. Dann denkt man natürlich, ja gut, das ist jetzt in diesem Einzelfall eben schwer zu bewerten. Findet man, dass der sich das Leben nehmen darf? Will man das als Gesellschaft legitimieren? Sieht man das als ein Freiheitsrecht des Menschen, sich das Leben zu nehmen? Oder gibt es da irgendwie eine moralische Verpflichtung als Gesellschaft, diesen Mann auch zu stützen?
Und laut Gericht gibt es diese Freiheit.
Jetzt gibt es diese Freiheit.
Aber die Ärzte müssen dieses Medikament nicht aushändigen.
Sie tun's
und seine
auch nicht.
Ärztin will es eben nicht.
Will es eben nicht, genau. Und es ist eben durch dieses spannende Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eben eine neue Situation eingetreten, die eigentlich natürlich toll ist, finde ich persönlich. Weil sie eben wirklich den Menschen als mündig erklärt und ihm die Freiheit gibt, sich selber zu entscheiden, ob er denn überhaupt leben möchte. Aber es ist natürlich eine komplizierte Diskussion, wenn man dann anfängt, die Position der Ärzte zu hören, die natürlich sagen, sie wollen Leben schützen und nicht beim Sterben helfen, oder die Position der Kirche berücksichtigt oder so, je nachdem, ob man religiös ist oder nicht, dann wird die Sache schon sehr viel komplizierter. Und deshalb ist es so, wenn man diese Filme macht, bemühe ich mich zumindest darum, möglichst alle Positionen auch zu verstehen und irgendwie sozusagen nicht zu bewerten.
Ja, sie müssen extrem neutral sein.
Genau, man muss ganz neutral sein. Weil
also auch
sonst
im Umgang mit den Schauspielern, da darf ja nicht einer sympathischer wirken als der andere.
Nee, man muss es wirklich möglichst neutral machen, damit der Zuschauer, der bei diesen Stücken von Chirac aufgerufen ist, mitzumachen, so ging das bei Terror, so geht es sich auch bei Gott. Man wird am Anfang als Zuschauer gebeten, wie ein Ethikratmitglied zuzuhören und am Ende abzustimmen, wie dieser Fall von Herrn Gärtner sozusagen zu bewerten ist. Und die Mehrheit entscheidet dann.
Das macht tatsächlich dann nächsten Montag das Fernsehpublikum.
Genau.
Nach der Ausstrahlung um 20.15 Uhr. Und die Mehrheitsmeinung wird dann anschließend
verkündet
und bei Hart aber fair mit Frank Plasberg diskutiert.
Genau, so ist das Format. Und damit das funktioniert, braucht man eben diese Neutralität. Ich will ja nicht als Regisseur mit meiner Meinung mich da aufdrängen und den Zuschauer dahin manipulieren, dass man jetzt in die eine oder andere Richtung getrieben wird. Und deshalb muss man sich irgendwie da aufmachen. Aber ich finde auch grundsätzlich ist das ja so ein kompliziertes Thema. Es ist immer im Einzelfall, finde ich, zu betrachten. Es werden auch in dem Stück andere Fälle diskutiert, wo man dann wirklich sagt, nee, also das kann nicht sein, dass man in dem Fall auch schon Sterbehilfe ermöglicht. Also
ich habe den Film vorab gesehen und bin auch sehr ins Schwanken geraten in meiner Haltung. Also immer wieder in die eine oder andere Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich zu sehr heftigen Diskussionen führt und vielleicht auch nicht zu der einzig wahren Meinung am Ende. Also
Nein, ganz bestimmt.
Solch moralisch-ethischen Fragen ist das einfach schwierig.
Nein, diese Frage ist so alt wie die Menschheitsgeschichte und man wird sie immer wieder und immer weiter diskutieren. Interessanterweise ist ja dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil rausgekommen, als wir schon am Drehen waren. Davor gab es eben noch den Paragraphen, der die Sterbehilfe regelte, und der wurde ja sozusagen gekippt. Und daraufhin musste Ferdinand von Schirach auch noch mal einige Passagen im Text anpassen. Und jetzt ist eigentlich die Diskussion, die uns noch mal als Gesellschaft bevorsteht, sehr spannend, weil das Parlament auf jeden Fall irgendeine Neuregelung finden wird. Und dann wird man eben auch im Ethikrat und auch in der Gesellschaft noch mal neu diskutieren, wie denn jetzt mit Sterbehilfe in Deutschland umzugehen ist.
Ich war von dem Film natürlich auch gefesselt, aufgrund der vielen tollen Schauspielerinnen und Schauspieler. Barbara Auer, Lars Eidinger, Matthias Habich, Ulrich Mattes, Anna-Maria Mühe und einige mehr. Im Grunde sind das ja fast alles Hauptdarsteller. Was bedeutet das für einen Regisseur, wenn da kaum Nebenrollen sind, sondern eigentlich 9 oder 10 starke Hauptdarsteller?
Das macht das Leben eines Regisseurs sehr viel einfacher.
Einfacher?
Ja, natürlich, weil die alle so gut sind. Gert Schubert zum Beispiel, der auch mitspielt, ein fantastischer Schauspieler, der für diese Ärztekammer steht, der einfach auch viel Theatererfahrung hat, wie alle anderen auch, wie Uli Mattes, Lars Eidinger, alle, die sie aufgezählt haben, sind eben auch wirklich erfahren und haben viel Theatererfahrung. Das bedeutet, sie können auch mit diesen großen Textmengen umgehen. Das ist jetzt nicht das Handwerk von jedem Schauspieler. Und wenn man diese Leute kriegen kann für so eine Arbeit, dann ist das natürlich toll.
Aber die sitzen ja alle nun in dieser Bibliothek. Es ist, glaube ich, ein großer Bibliothekssaal. Mhm. Sitzen die alle alleine an ihrem Tisch mit Abstand, fast wie für Corona gedreht. Und da bewegt sich eigentlich gar nichts. Wie haben Sie das, können Sie das beschreiben? Wie haben Sie das szenisch aufgelöst, damit das auch irgendwie filmisch interessant ist?
Ja, also wie soll ich das beschreiben? Also die Kameraarbeit bei diesem Film ist tatsächlich eben extrem unmanipulativ und sie ist sozusagen ganz symmetrisch, ganz gerade, ganz gleichmäßig, extrem demokratisch. Es gibt genauso viele Nahaufnahmen für jede Figur, jede Randfahrt. Es gibt immer ein ausgewogenes, sozusagen ein ausbalanciertes filmisches Vokabular, mit dem wir versuchen, eben so eine Neutralität herzustellen.
Terror, Ihr Urteil, das war der erste Teil, jetzt also Gott, und Ferdinand von Schirach hat das aber als Trilogie angelegt, also da kommt noch was, wissen Sie schon, was da kommt?
Nee, das weiß ich nicht.
Aber vielleicht kommt es auf Sie zu.
Ich würde mich freuen, das macht auf jeden Fall großen Spaß. Diese Theaterstücke von Ferdinand sind für die Verfilmung extrem dankbar.
Der Filmemacher Lars Kraume steht selbst viel weniger im Rampenlicht als andere Regisseure seiner Liga. Hat mich ein bisschen gewundert. Wir mussten ganz schön buddeln, um irgendwas Biografisches auch über Sie zu erfahren. Aber vielleicht haben Sie ja Lust, hier jetzt mal ein bisschen mehr zu erzählen. 1973 geboren in Chieri in Italien bei Turin. Wie kam das?
Meine Eltern haben da gelebt und gearbeitet. Meine Schwester ist 6 Jahre vor mir geboren und ist da richtig hin im Kindergarten und am Anfang auch in die Schule gegangen. Und als ich dann kam, wollte meine Mutter, glaube ich, aber gerne wieder nach Deutschland zurück. Und dann gab es einen beruflichen Wechsel für meinen Vater, einen Job in Frankfurt, und dann sind sie dort wieder weggezogen. Ich habe da nur kurz gelebt. Ich habe aber viel Zeit in Italien verbracht, weil die natürlich noch viele Freunde hatten in Turin. Und dann.
Warum haben die in Italien gelebt?
Ja, wie gesagt, es war irgendwie, wie die meisten Eltern waren sie jung und hatten einen, mein Vater hatte einen Job bei Ferrero, bei dieser Schokoladenfirma.
Küsschen.
Ja, genau. Und das hat sie irgendwie dahin verschlagen.
Tatsächlich, also nicht jetzt Aussteiger-Toskana-Fraktion.
Nee, das war richtig. Die hatten eine schöne Zeit in einer großen Stadt. Die waren keine Aussteiger, der war im Marketing, mein Vater hat Werbung gemacht sein Leben lang, und das war irgendwie für einen jungen Grafiker ein interessanter Job.
Und haben Sie von dem Zweisprachigen noch was mitbekommen?
Nicht wirklich.
Werbung, war das was Sie auch interessiert hat?
Naja, es hat dazu geführt, dass ich bin in der Nähe von Frankfurt groß geworden, und die Werbeagentur, die mein Vater geleitet hat, hat natürlich irgendwie sich, also auch wie das so geht, auch in unser Privatleben tauchte das dann auf. Viele Freunde meiner Eltern waren eben auch da beschäftigt, viele Fotografen, und so bin ich Fotoassistent geworden. Schon mit 16, 17 habe ich angefangen, bei Fotografen so in der Freizeit ein bisschen zu assistieren und zu helfen, und ich habe in der Dunkelkammer gestanden und wollte dann eigentlich auch selber Fotograf werden. Mhm. Habe dann aber eben, weil ich auch dazu wahnsinnig gerne ins Kino gegangen bin, viele Filme geschaut habe, auch mit meinem Vater, habe ich dann einen Kurzfilm gedreht. Mein Vater, muss man sagen, hatte Kunst studiert und hatte so eine Bolex, so eine alte stumme Kamera, mit der man 16mm Filme drehen konnte, und hat mir dann irgendwann Schwarz-Weiß-Filme mal besorgt. Dann habe ich einen Kurzfilm gedreht, meinen ersten mit 17. Und dann habe ich mich damit beworben. Das passte zufällig auf das Thema, das die DFFB hier in Berlin vorgegeben hatte.
Als die Film- und Fernsehakademie.
Genau, die Film- und Fernsehakademie in Berlin. Dann habe ich den da hingeschickt und bin tatsächlich zum Vorstellungsgespräch, zu dem Bewerbungstag, den es da gibt, oder Woche, war eine ganze Woche, wurde ich dann eingeladen und habe irgendwie einen dieser begehrten Plätze da ergattert und hatte aber noch nie an einem Set gestanden. Und außer, dass ich eben
Film, ja, auch nicht was anderes studiert, wie viele, die dort studieren.
Nee, ich war auch, glaube ich, einer der jüngsten Studenten, die da je hinkamen, und hatte auch bei der Aufnahmeprüfung gar nicht damit gerechnet, dass sie mich aufnehmen.
Aber
dann hat es geklappt. Und genau, und dann
und was probiere ich das mal. Was für eine Kinosozialisation hatten Sie bis dahin?
Also, ich würde mal sagen, hauptsächlich New Hollywood Kino, also amerikanische Filme der 60er, 70er Jahre, war so das, was mein Vater am allermeisten geguckt hat. Und das kannte ich rauf und runter. Und das europäische Kino ist schon auch ein bisschen, deutsche Filme, da hatte ich eine richtige Lücke. Und bin dann in Frankfurt ins Filmmuseum gegangen, und die hatten eine Bibliothek und auch eine Videothek, wo man richtig die VHS-Kassetten an so Sichtungsgeräten raussuchen konnte. Und habe dann, bevor ich mich an den Filmhochschulen beworben habe, mir alle versucht, meine Lücke zu schließen über den neuen deutschen Film. So, also ich bin eher mit amerikanischem Kino groß geworden.
Was waren Ihre Lehrer an der DFFB?
Also ich war in der Zeit dort, als Reinhard Hauff Direktor war, und das war die erstmal erste und prägendste Lehrerfigur für mich. Wir waren auch relativ eng, muss man sagen. Wir haben uns auch irgendwie gut verstanden, und er hat mir wahnsinnig viel geholfen und auch beigebracht. Und er hat vor allem in der Zeit, in der ich da war, es geschafft, unheimlich viele Leute an die Schule zu holen, weil er wirklich sehr energetisch und sehr umtriebig war und einfach viele Leute selber kannte aus seiner aktiven Zeit als Regisseur. Und so kam da Michael Haneke und Werner Herzog und ich weiß nicht, wer alles. kam da dann auf so kurze Besuche. Es gab aber natürlich auch lange Seminare, die auch toll waren. Einer der prägendsten Lehrer für mich dann wiederum war Vadim Glowna, der dann auch in meinem ersten Spielfilm mitgespielt hat.
Also auch ein großer Türöffner.
Ja, also Schule. Man muss sagen, die DFB war wirklich ein Türöffner. Ich habe meinen ersten Produzenten, Joachim von Fittinghoff, selber ein bekannter Produzent des neuen deutschen Films, dort kennengelernt. Der hat dann meinen ersten Spielfilm produziert und auch viele Freunde gefunden, die heute noch Filme machen, wie Hendrik Handlöken und Achim von Borries, die Babylon Berlin gemacht haben mit Tom Tykwer zusammen.
Und hat sich das Drehbuchschreiben und das Regieführen, Sie machen ja beides, manchmal zusammen, manchmal auch nur das eine oder das andere, hat sich das parallel entwickelt?
Also ich konnte einfach nicht schreiben, als ich da hinkam.
Sie konnten nicht schreiben?
Naja, ich konnte schreiben, aber ich konnte keine Drehbücher schreiben, die ich nur ansatzweise jemandem zu lesen gegeben hätte. Mein erster Kurzfilm basierte lustigerweise auf einem Charles Bukowski-Gedicht. Und ich selber hatte einfach...
Was haben wir da gesehen?
Das war dieser Film, den ich mit 17 gedreht habe, das war... Eine Nacht denkt Bukowski, er stirbt, weil er zu viele Drogen genommen hat. Und das hat mein bester Freund damals gespielt. Und das ist eben dieser Film, dieser erste Kurzfilm gewesen. Und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Und ich habe Sie unterbrochen und weiß ich jetzt auch nicht mehr. die parallele Entwicklung von Drehbuchschreiben.
Ja, genau. Und ich kam eben vom Bild und nicht vom Wort. Und deshalb dachte man in der DFB auch erstmal, weil das so ein... So war das Studium aufgebaut. Man macht in den ersten Grundstudiumjahren alles und man dachte dann, bei mir wird sich das in Richtung Kamera entwickeln. Und ich habe mich da so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich eben immer dachte, na gut, jetzt habe ich schon so viel Zeit mit Fotoapparaten und Dunkelkammern und Belichten und so. Ich konnte den Belichtungsmesser schon bedienen, deshalb dachte ich, jetzt probiere ich es mal mit dem Drehbuch schreiben. Und dann habe ich mich so ein bisschen darum mehr bemüht.
Sie haben schon erzählt, Sie sind verheiratet, haben zwei Söhne, aber eben ja auch sowas wie eine Filmfamilie. Zumindest hat man den Eindruck, dass das doch sehr nahe Beziehungen sein müssen mit Schauspielern, die auch immer wiederkehren in ihren Filmen.
Ja, also es gibt viele Schauspieler, mit denen ich sehr viel und immer wieder gearbeitet habe. Als allererstes Florian Lukas, der war der erste Schauspieler bei meinem zweiten Kurzfilm an der Filmhochschule, der erste professionelle Schauspieler, mit dem ich überhaupt gearbeitet habe. Und ich weiß noch, dass als der... Den habe ich dann mal gefragt, ob das okay ist, wie ich das mache. Und der sagte, nee, das wäre total okay und das würde ihm auch Spaß machen. Also das hat mir wahnsinnig viel bedeutet und auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil man das natürlich als junger Filmemacher gar nicht hat. Man weiß ja gar nicht, was man da macht, so richtig. Ich zumindest.
Wenn ich das richtig gesehen habe, gehört Ihre Frau auch ein bisschen zur Filmfamilie. Ja. Lena Kiesler hat am Drehbuch der Serie Die neue Zeit mitgearbeitet, übers Bauhaus, die im ZDF und bei Arte lief.
Ja, genau, das war das erste Mal, dass wir richtig so ganz konkret zusammengearbeitet haben. Sie ist Kunsthistorikerin und ohne sie hätte ich dieses Bauhaus so gar nicht als Drehbuch aufbereiten können und hätte diese Konfliktlinien gar nicht gefunden. Und so. Ich brauchte die auch und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Sie hat am Anfang ein bisschen Sorge, dass wir uns irgendwie, ob wir uns da auch verstehen, wenn ich, weil natürlich dieses Filmemachen mit so vielen Sachen zusammenhängt, mit Finanzieren und mit Druck und Stress und Zeitmangel und so. Und sie ist auch tatsächlich, muss man sagen, immer die erste Leserin. Sie sieht die ersten Schnitte, sie ist immer dabei und hat über die Jahre mich oft sehr unterstützt und auch sehr beraten. Mein neues Projekt, Morenga, eine Verfilmung eines Romans von Uwe Timm, das ist ein Roman, den sie gefunden hat. Ich wollte was über die deutschen Kolonien in Südafrika, Südwestafrika machen und sie hat gesagt, hier, ich habe ein Buch gefunden von Uwe Timm.
Wir haben gerade schon diese Fernsehserie von Lars Kraumer angesprochen, in der es um das Bauhaus geht, Die neue Zeit. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Die hat mir sehr gut gefallen. 6 Folgen gab es. Wie auch in anderen Filmen von Ihnen wird ja hier aus einem großen Thema eine Geschichte besonders herausgehoben. Also Ausgangspunkt ist der Moment, in dem Walter Gropius die Leitung des Bauhauses in Weimar übernimmt und eine neue Zeit beginnt. Eine, in der auch mehr Frauen ans Bauhaus kommen. Und auch hier ist es wieder eine, für die Sie sich besonders interessieren, nämlich die Studentin Dörte Helm. Wie sind Sie auf diesen Ausschnitt, auf diese Perspektive gekommen?
Wir waren in Weimar und haben recherchiert und haben irgendwie diese Biografie, die gar nicht so bekannt ist, von Dörte Helm gefunden. Damals über den Kustos des Bauhauses in Weimar, der uns eben von ihr erzählte, der dann in Pension ging, aber auch noch tatsächlich noch Studenten aus der Zeit quasi im hohen Alter dann kannte. Und der erzählte eben von Dörte Helm und ihrer illegitimen Affäre zu Walter Gropius, über die man munkelte. Und es gibt nicht viel über Dörte Helm zu lesen, aber es gibt natürlich doch einiges, was man irgendwie so recherchieren konnte. Und diese Frage, wenn man jetzt, also das Projekt, das über das Bauhaus eine Miniserie zu machen, ging aus von der Idee des Produzenten Thomas Kufus. Und natürlich ist das per se erstmal kein richtiger Stoff für ein Drama. Das ist eine kunsthistorische Bewegung, das ist eine Schule und das ist eine spannende Zeit und das ist alles sehr interessant. Aber es ist nicht per se ein Drama. Und man musste natürlich irgendeinen Konflikt finden, denn davon handeln nun mal die Dramen, der interessant wäre. Und es ging dann natürlich darum, die Emanzipation in der Zeit zu erzählen. Da sieht man den Konflikt schon, der ja auch tatsächlich sich durchs Bauhaus zog. Auch Gropius hat am Anfang den Frauen mehr versprochen, als er dann halten konnte.
Da fängt ja richtig steil an, der Film, mit einer Frage einer Journalistin an Walter Gropius. Wie lebst du mit der Lüge, dass Frauen und Männer am Bauhaus gleich behandelt worden sind?
Genau.
Richtig steil.
Ja. Und über diese Leben, das wird der alte Gropius gefragt, den August Diehl in Jung und Alt spielt. Und dann geht es zurück in diese Zeit. Und Dörte Helm ist dann quasi auch die Geschichte einer Frau, also die Biografie von Dörte Helm, die Geschichte einer Frau, die auch daran scheitert, dass zu dieser Zeit eben die Männer natürlich die Frauen nicht gleichberechtigt haben. Und diese Serie hat wahnsinnig Spaß gemacht zu machen. Anna-Maria Mühe spielt diese Dörte Helm, finde ich ganz toll. Mhm. August Diehl, den Gropius, großartig. Das ganze Ensemble um sie herum ist fantastisch, finde ich, wie die das alle spielen. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, natürlich diese unheimlich schöne Zeit und Schule wieder zu erleben.
Diese Atmosphäre
zu schaffen.
Dieses Lebensgefühl habe ich mir so gar nicht vorgestellt bislang. So Bauhaus, man sind immer so, schon eigentlich doch so ein bisschen auch die altehrwürdigen Klassiker inzwischen. Aber dann sieht man dieses junge Volk und die Partys, die feiern.
Ja.
Und man hat das Gefühl, man fiebert und man feiert mit.
Ja, und es ist eben auch diese Weimarer Zeit. Also das Bauhaus in Weimar ist natürlich anders als das nach dem Umzug in Dessau, das dann so streng und formalistisch wird. Und diese Weimarer Zeit, die eben noch so vom Expressionismus geprägt ist und die so bunt und wild ist, die ist ja im Fokus der Serie und das macht natürlich total Spaß. Deshalb ist es auch so ein neuer Blick darauf.
Könnte man ja gut weitererzählen.
Aber im Augenblick, also ich würde es total gerne weitererzählen. Ich hätte gerne 3 Staffeln gemacht. Die 2. wäre dann Dessau gewesen. Die 3. wäre sozusagen die Exilzeit, Flucht vor den Nazis und dann eigentlich die Zeit in Amerika gewesen.
Mhm.
Aber es ist auch sehr teuer und sehr aufwendig und im Augenblick ist es nicht geplant.
Mhm. Sie haben eben gesagt, man musste ein Drama finden. Ist die Frage jetzt, finden oder erfinden? Also Sie bewegen sich ja zwischen Fakten und Fiktion. In welcher Weise?
Naja, es ist so, ein Film, auch wenn er auf wahren Geschichten beruht, ist natürlich immer zu einem Teil, immer ein Kunstwerk für sich. Das soll jetzt nicht hochtrabend klingen, sondern es ist eine künstliche Kreation von jemandem, der etwas aussagen will, etwas erzählen will, anhand von Fakten. Die Nacherzählung von Fakten an für sich ist natürlich nicht per se Aufgabe des Dramatikers, sondern eben das Finden einer universellen Wahrheit oder einer persönlichen, einer speziellen in diesem Ereignis. Also wenn man jetzt ein großes Beispiel nimmt, die Hexenjagd von Arthur Miller, dann gab es eine Hexenjagd, aber um sie dahin zu führen, wo Arthur Miller sie hinführt, muss er es eben als Dramatiker dramatisieren. Das macht man eben, das habe ich in den letzten Jahren mit allen meinen Filmen gemacht, mit Der Staat gegen Fritz Bauer, mit dem Schweigenden Klassenzimmer und auch mit Der neuen Zeit. Auch mit meinem neuen Projekt Morenga. Und diese Grundlage dieser wahren Begebenheiten einerseits zu respektieren und natürlich nicht zu erzählen, wo der Zuschauer hinterher rausgeht und merkt, das war ja totaler Blödsinn, das gab es ja gar nicht. Das ist natürlich wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man in der Zeit, die der Zuschauer einem widmet in seiner Geschichte, ihn nicht langweilt, weil man nur Fakten aneinander reiht. Ja. Und die führen aber zu nichts. Wie oft das Leben natürlich in dem Chaos, in dem es so stattfindet, nicht per se ein geschlossenes Drama ist. So, und diese Geschichte zum Beispiel bei Fritz Bauer, da ist es so, der Film ist die Geschichte eines Mannes, eines desillusionierten alten Mannes, der sagt, ich versuche es noch einmal, wenn ich den Adolf Eichmann vor Gericht kriege in Deutschland, dann hat mein Leben einen Sinn. Schafft er dann nicht, aber er sieht trotzdem, er ist fast dahin gekommen und er findet neue Lebensmut.
Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt.
Der ein wichtiger Mann der Nachkriegsgeschichte, einer der ersten, der in den 50ern eben überhaupt Nazis vor Gericht stellte, die Auschwitz-Prozesse initiierte und tatsächlich hinter der Entführung des Mossad von Adolf Eichmann aus Argentinien steckte, denn er hat die Hinweise auf den Geheimdienst an den Israelischen geliefert und hatte eigentlich den Plan, ihn in Deutschland vor Gericht zu bringen, ist dann aber an dem Auslieferungsantrag gescheitert. Und man kann diese Geschichte von Fritz Bauer so erzählen, wie wir sie erzählen im Film. Man muss aber in Wahrheit sagen, dass es wahrscheinlich umgekehrt war. Er war nicht, wie bei uns im Film, am Anfang desillusioniert und am Ende kämpferisch und stärker, sondern er ist Stück für Stück desillusionierter geworden. Mhm. Ich habe diese Geschichte rumgedreht, weil ich finde, aus heutiger Sicht ist er ein inspirierender Mann, ein Held und ein Kämpfer. Und diese kämpferische Pose, mit der der Film endet, die nachinszeniert ist von einem der berühmtesten Fotos, das es von ihm gibt, die ist sozusagen das, wie ich ihn darstellen will.
Sagen Sie nochmal, wie er da
zu sehen ist. Naja, er steht am Ende eben an seinem Schreibtisch, beide Fäuste auf den Schreibtisch gestützt und blickt so in die Kamera mit so einem zornigen und entschlossenen Blick. Das ist dieses letzte Bild, das ist eins der berühmtesten Fotos und so endet der Film. Aber wie gesagt, das wahre Leben von Fritz Bauer ist eigentlich die Geschichte einer Desillusionierung. Wir haben daraus was anderes gemacht, aber ich will eben nur sagen, es ist eine Interpretation und es ist eben das, was wir, wenn wir historische Filme machen, natürlich auch in der Gegenwart mit ihnen anfangen können. Warum schauen wir heute auf Fritz Bauer? Weil er für uns eben auch heute noch eine Inspiration ist und weil er eben diese Bundesrepublik entscheidend geprägt hat, ja, mit seinem Kampfgeist.
Es gibt so viele Bezüge. Ich habe den jetzt nochmal gesehen. Ich habe wirklich gestaunt. Also Sachen, wichtige Akten verschwinden. Bauer kann seinen eigenen Mitarbeitern nicht trauen. Er wird als Jude diskriminiert, als Homosexueller. Er fragt sich, ob er ein Feind unseres Landes ist. Also das sind ja Fragen, die in der Gegenwart jetzt auch wieder eine Rolle spielen.
Ja, genau. Und das muss man aber natürlich immer aus diesen Stoffen auch rausholen. Man muss immer schauen, wenn man einen Film macht, heute über ein historisches Ereignis, warum machen wir den heute und was ist der Bezug zur Gegenwart?
Dekolonisiert euch, das ist das Jahresthema hier im Deutschlandradio. Und der nächste große Kinofilm von Lars Kraume, der passt da vielleicht genau rein. Ausgangspunkt ist der Roman Morenga, haben Sie vorhin schon erwähnt, von Uwe Timm. Was ist das für eine Geschichte und wie ist die zu Ihnen gekommen?
Also die Geschichte von Morenga ist die Geschichte der Kolonialkriege in Deutsch-Südwestafrika, einer großen Kolonie, die Deutschland Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hatte und das heutige Namibia. Und sie ist die Geschichte des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts. Deutschland hatte mit einem Aufstand dort zu kämpfen, die Herero, ein Volk, das sie dort unterdrückten und das sich nicht länger ausbeuten lassen wollte, hatten die Rebellion gewagt und die Deutschen unter dem General Lothar von Trotha, die deutsche Schutztruppe in Deutsch-Westafrika, hatte sich entschlossen und in einem Befehl verkündet, dass sie also einen totalen Krieg gegen die Herero, damals schätzungsweise 80.000 Menschen, ausrufen und alle vernichten. Männer, Frauen, Kinder, alle. Weil sie eben ein Exempel statuieren wollten und dieser Vernichtungsbefehl Lothar von Trothas, der dann in einer grauenhaften Schlacht am Waterberg mündete, in dem, ich glaube, etwa 2.000 deutsche Soldaten eben versuchten, dieses gesamte Volk, diese 80.000 Herero, einzukesseln und in die zu töten bzw. in die Wüste zu treiben und dort verdursten zu lassen. Das ist der traurige Höhepunkt und der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. Danach ist ein weiterer Stamm aufgestanden, die Nama, die Deutschen zu der Zeit Hottentotten nannten und die tatsächlich sogar zu einer Regierungskrise führte, dieser zweite Aufstand, den die deutsche Schutztruppe länger beschäftigte, weil sie anders als die Herero die Nama in einem Guerillakrieg die Deutschen angriffen und der zog sich länger hin. Und auch dieses wirklich schreckliche Vorgehen gegen die Herero führte in Europa zu einer wahnsinnigen Ächtung Deutschlands und zu einer Riesenkritik und mündete in einer Regierungskrise auch in Deutschland. Das ist ungefähr so das, was passiert. Der Roman von Uwe Timm erzählt diese Geschichte aus der Sicht eines Täters, eines Tierarztes, der für die deutsche Schutztruppe dort unterwegs ist und eigentlich die Pferde zusammenflickt nach den Feldzügen, nach den Scharmützeln. Und er stützt sich komplett auf Quellen, historische Quellen, die im großen Generalstab niedergeschriebenen Kriegshandlungen. Also das sind die Grundlagen, auf denen Uwe Timm diesen Roman aufbaut. Und diese Quellenberichte, die eigentlich quer durch diese Kriegshandlungen von 1904 bis 1907 gehen, denen gibt er quasi einen roten Faden, indem er eine Hauptfigur erfindet, nämlich diesen Tierarzt Gottschalk. Der ist auch bei uns die Hauptfigur und er ist...
Wer spielt den?
Den spielt Daniel Brühl. Mhm. Und sein Hauptwidersacher, sein Offizier, spielt Lars Eidinger. Und diese beiden Männer sind im Zentrum und sie sind in der Auseinandersetzung darüber, wie man in dieser Kolonie leben kann, wie man mit den Aufständen umgehen muss und auch wie man überhaupt mit Menschen umgehen muss. Und diese Figur des Tierarztes ist sozusagen auch ein Kind seiner Zeit. Er ist auch am Anfang ein Rassist, aber er hat irgendwie, findet er einen Zugang zu dem Land und zu den Menschen, dem irgendwie klar macht, dass er natürlich eigentlich auf der falschen Seite steht und dass das, was die Deutschen den Leuten antun, niemals dazu führen kann, dass da irgendein Glück bei entsteht. Und er erkennt, dass er auf der falschen Seite ist.
Wie lassen sich Leute aus Namibia in dieses Projekt einbinden?
Also der Titelheld Morenga oder auch wie er in Namibia genannt wird, Marengo, ist der entscheidende Rebell, der Nama, der gegen die Deutschen eben kämpft und der quasi von diesem Tierarzt Gottschalk über kurz oder lang richtig gehend verehrt wird. Irgendwann wird diesem Tierarzt eben klar, dass das eigentlich ein Held ist. Und er ihn wahnsinnig bewundert. Er begegnet ihm dann irgendwann auch im Roman und auch im Film. Und diese Figur, die sozusagen dem deutschen Kolonialisten klar macht, was sie da eigentlich machen, die ist quasi um die zentrale Afrika, also namibianische Figur sozusagen. Mhm. Und die wird auch in Namibia besetzt. Und alle Nama und Herero, die auftauchen, werden dort in Namibia gecastet und besetzt. Wir drehen komplett in Namibia und drehen auch mit Leuten, mit Team von dort, soweit wir es finden.
Wie lässt sich das in Zeiten von Corona realisieren?
Naja, also wir fliegen in 2 Wochen wieder. Namibia hat keine hohen Corona-Zahlen. Wir kommen im Moment hin als Geschäftsreisende, die wir ja sind, nicht als Touristen. Und wir bereiten das vor und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr im August, September drehen können.
Mhm. Produziert wird dieser Film eben auch, wie schon der Staat gegen Fritz Bauer, das schweigende Klassenzimmer und die Serie Die neue Zeit von Thomas Kufus. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Er hat diese unabhängige Produktionsfirma Zero One Film. Wie sind Sie zusammengekommen?
Wir haben uns das erste Mal getroffen an einem Seminar an der DFB. Ich hatte einen Film gemacht, der hieß Keine Lieder über Liebe, ein Improvisationsspielfilm. Und Thomas Kufus gab ein Seminar und irgendwie wurde ich eingeladen, über die Arbeit des Regisseurs mit der Improvisation zu sprechen. So ganz genau weiß ich nicht mehr. Und bei dieser Gelegenheit sind wir uns das erste Mal begegnet und sind ins Gespräch gekommen. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, aber ich wusste natürlich, welche Filme Thomas Kufus so produziert hatte und wofür er stand, dadurch, dass er viel Dokumentarfilme gemacht hat, selber als Regisseur, aber auch als Produzent. War dann eben, als ich das Drehbuch zu Der Staat gegen Fritz Bauer geschrieben hatte, eher meine erste Wahl, weil ich eben dachte, ein Stoff wie ein Spielfilm über Fritz Bauer in seinen Händen sei gut aufgehoben, was dann auch so war.
6 deutsche Filmpreise, darunter den für den besten Film und die beste Regie.
Ja, das war toll, dass wir da so für belohnt worden sind. Das war ja kein, es war wie alle Filme, die man macht, sind das keine Selbstläufer. Am Anfang gab es viel Gegenwind, wie bei jedem Projekt. Viele Leute, die sagten, ach nö, wer ist das? Kennt man ja gar nicht. Wenn ich dann gesagt habe, den Oscar Schindler kannte auch keiner, bevor Steven Spielberg ihm sein Leben verfilmt hat, dann haben immer alle gesagt, ja, aber du bist nicht Steven Spielberg. Aber so ist es halt, man muss das dann so durchkämpfen und das war nicht ganz leicht. Der Film hatte auch kein hohes Budget und umso wichtiger, dass man eben in dieser Kerntruppe, also ein Produzent, ein Kameramann, Szenenbild und so weiter, dass man da Leute hat, bei denen man tatsächlich eine Sprache spricht und auf die man sich verlassen kann.
Wir haben schon ein bisschen übers Filmemachen in Zeiten von Corona gesprochen mit dem Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume. Wäre Corona nicht selbst ein großer Stoff für einen Film?
Ja, aber ich glaube, das ist zu nah. Also ich glaube, man könnte jetzt verschiedene Sachen machen. Man könnte, wenn man die Rechte hätte, Albert Camus' Die Pest neu verfilmen. Das habe ich gelesen in dem ersten Lockdown und dachte, verrückt, wie genau der das geschrieben hat. Der hat das ja 1947 schon geschrieben. Also es ist jedenfalls extrem nah an dem, was wir so erlebt haben. Sehr lohnt. Aber ich glaube, jetzt wirklich über die Pandemie im Augenblick, was über Corona was zu machen, ist irgendwie schwierig. Es ist ja auch dann so, wir sind ja sowieso alle schon voll mit diesen Bildern und unseren eigenen Geschichten und den Geschichten, die unseren Bekannten und Freunden und Familien passiert sind. Wenn jetzt noch einer kommt, wie ich, der das nochmal in einem Film erzählt, dann würde man ja auch denken, nee, also.
Ja, und eine Science-Fiction dazu will man auch nicht sehen.
Genau, eine Dystopie über die kommenden Pandemien will man auch nicht sehen, wobei das natürlich trotzdem interessant ist. Also ein Blick in die Zukunft finde ich schon ganz spannend. Ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Die kommenden Tage, auch mit Daniel Brühl und August Diehl, Bernadette Herwagen und Johanna Wuckerleck. Und da ging es auch um so eine nahe Zukunft. Das habe ich übrigens geschrieben, als mein erster Sohn zur Welt kam, weil ich einfach wirklich dachte, oh Gott, wie sieht denn die Welt in der Zukunft aus? Schlimmerweise wird der Film immer aktueller, umso älter er wird. Also ich finde, in die Zukunft kann man schon gucken, in die Vergangenheit kann man auch schauen. Man kann nur nicht die Krise jetzt aktuell, die kann man nicht verfilmen, finde ich.
Bleiben Sie gesund, Lars Kraume, aktiv.
Danke.
Wir sind gespannt auf den neuen Film, auf das Namibia-Projekt. Auch gespannt, ob es vielleicht doch noch mal eine neue Bauhaus-Serie geben wird. Und natürlich auch darauf, wie Gott ankommt. Der neue Film nach Ferdinand von Schirachs Buch und Theaterstück. Das große Fernseh-Event im Ersten am kommenden Montag, dem 23. November. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für das Gespräch.